Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören den Predigtext, der diese Woche vorgeschlagen ist, aus dem Markus-Evangelium im 9. Kapitel. Jesus kam mit Petrus, Johannes und Jakobus vom Berg der Verklärung wieder herab zu den anderen Jüngern und sie sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge Jesus sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund und er knirscht mit den Zähnen. Sein Körper wird ganz starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Sie brachten ihn und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Wie lange leidet er schon darunter? Fragte Jesus den Vater. Der antwortete, von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann? Fragte Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute hinzuliefen, bedroht er den bösen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete, solche Dämonen können nur durch Gebet ausgetrieben werden, beziehungsweise in vermutlich älteren Handschriften heißt es durch Beten und Fasten. Herr Jesus, schließe uns dein Wort auf. Amen. Liebe Gemeinde, Notfallaufnahme spätabends im Krankenhaus. Unsere Tochter hat Schmerzen und wir vermuten eine Blinddarmentzündung. Der Assistenzarzt tastet den Bauch ab, nimmt Blutwerte und weiß nicht recht, was er davon halten soll. Hüpf doch mal, sagt er dann. Und dann springt sie mit furchtbaren Schmerzen ein paar Mal hoch und dann entlässt sie der Arzt mit den Worten, wer noch hüpfen kann, der hat nichts mit dem Blinddarm. Gute Nacht. Gut wurde die Nacht aber nicht, sondern schlaflos mit vielen Schmerzen und dem Entschluss, Nachtschichtwechsel wieder ins Krankenhaus zu fahren. Nächsten Morgen empfing uns der Chefarzt der Chirurgie. Er tastete kurz den Bauch ab und entschied sofort zur OP. Und es bestätigte sich höchste Eile, den Blinddarm zu entfernen. Liebe Gemeinde, was der Vater in unserem Predigtext durchmachte, dessen Sohn vermutlich unter Epilepsie litt, kennen wir sicher alle irgendwoher, nicht nur aus Erfahrungen im Gesundheitswesen, sondern auch aus anderen Lebensbereichen. Es ist ein Unterschied, ob man von einem Mitarbeiter, Angestellten oder Assistenten betreut, beraten oder behandelt wird oder vom Chef, vom Fachmann, vom Professor persönlich, der nicht nur herumdoktort, vermutet und erst nachschlagen muss, sondern der sagt, was zu sagen ist. Das ist schon ein Unterschied, ob jemand sich etwas nur angelesen und angelernt hat, ob jemand als Zauberlehrling Zaubersprüche formelhaft aufsagt oder ob jemand wirklich mit der Materie vertraut ist und sich durch langjährige Erfahrung mit den Varianten auskennt, im Fach zu Hause ist und sich auch durch Abweichungen vom Normalbild nicht verunsichern lässt. Letzte Woche war ich zu Besuch in einer Bibelschule im hessischen Hinterland, man könnte auch sagen am Ende der Welt, um einen dortigen Bibelschullehrer kennenzulernen. Ich habe ihn nämlich für Januar zu einem Hauskreiswochenende eingeladen, hier ins Lutherhaus. Er ist schon 25 Jahre, wie ich gelesen habe, dort tätig in der Bibelschule und geht auf den Ruhestand zu. Und ich hatte auch so ein bisschen Bedenken, ist er der Richtige, der unseren Hauskreisen neue Impulse verleihen könnte? Doch diese Bedenken hatten sich nach wenigen Gesprächsminuten sofort in Luft aufgelöst. Er reist nicht nur durch Deutschland und betreut Gemeinden und Hauskreise und hat vor 10 Jahren beim Bundesverlag die Herausgabe des Hauskreismagazins initiiert und schreibt dafür auch regelmäßig. Nein, was mich sofort überzeugte, war vor allem, nach wenigen Sätzen merkte man, der weiß, wovon er redet. Der kennt diese euphorischen Anfänge von Hauskreisen, aber auch diese Durststreckenphasen, wie man mit schwierigen Charakteren umgeht, wie man Interessensunterschiede wahrnimmt in den Erwartungen an einen Hauskreis, aber auch weiß, wie man mit den Erfahrungen, er hat auch vielfältige Erfahrungen gehabt, wie eine Gemeinde mit ihrer Hauskreisarbeit sich gegenseitig befruchten kann. Es waren noch viele andere Eindrücke, die zumindest deutlich werden ließen, hier redet kein Blinder von der Farbe. Und diesen Unterschied zwischen einem Lehrling und einem Meister, zwischen Assistent und Chef, das gibt es auch im Christentum. Ist einer beitragszahlendes Kirchenmitglied oder ist einer Christ, in dem eine göttliche Kraft von ihm ausgeht? Liebe Gemeinde, der für uns vielleicht seltsam anmutende Bibeltext erklärt uns anhand der Geschichte einer Heilung und Dämonenaustreibung, worauf es in der Nachfolge Jesu ankommt, auf Glaube und Gebet und damit auf die unbedingte Einheit mit Jesus, dem Herrn und Meister selbst, der, und das macht ein Jünger Jesu, ein Nachfolger, ein Apostel aus, diese Einheit mit Jesus. Wie soll man sich das vorstellen? Einheit mit Christus. In der Christenheit verstand man es zum Teil auch als eine Nachahmung. Immerhin ein neutestamentliches Wort für Nachfolge, mimneskomai, da steckt das Wort Mimik dahinter. Im Lateinischen hat sich das Wort Imitatio für Nachfolge eingebürgert und mit Mimik und Imitation das Nachmachen, was Jesus getan hat, das gab es auch. So haben sich die Mönche die Lebensweise Jesu zu eigen gemacht, in Armut und Entbehrung, zum Teil ein Leben in Wanderschaft, wie Jesus zu führen und am liebsten als Märtyrer zu sterben. Jesus nachmachen, wie der Zauberlehrling bei Goethe. Nachmachen, was man sich abgeschaut hat. Das meint Jesus aber nicht und das unterscheidet auch Jesus von anderen Rabbinern und Lehrmeistern, von denen man sich sein Handwerk nur abguckt und es dann in seiner Tradition fortsetzt. Gewiss, diese Form von Nachfolge gehört auch irgendwie zum Glauben dazu und ist uns allen auch sicher bekannt. Da braucht keiner auch was unter den Teppich zu kehren. Wir haben alle unsere geistlichen Wurzeln, unsere geistlichen Schulen, durch die wir gegangen sind. Die Spuren davon sind auch nachzuvollziehen. Mütter und Väter im Glauben, die uns ganz konkret geprägt haben. Den einen eine katholische Tradition, den anderen eine lutherische, eine reformierte, eine freikirchlich streng konservative oder freikirchlich offen charismatische. Wir haben schon unsere Prägung und man kann den Stallgeruch auch sicher riechen. Nachfolge beinhaltet auch immer Elemente davon, dass wir auf Vorbilder zurückgreifen. Aber vollmächtige Nachfolger werden wir nur, wenn wir letztlich dann unseren eigenen Weg in der Nachfolge Jesu finden und gehen. Nicht das Nachmachen dessen, was Jesus vorgemacht hat, kennzeichnet den Nachfolger, sondern dass er aus Christus heraus wiedergeboren wird in der Erlösung Christi zu einer neuen Existenz. Paulus sagt, wir leben nicht mehr uns selber und unserer Selbstverwirklichung, sondern wir sind in Christus. An Christus glauben heißt für Paulus nicht an die Stärke des FC Carl Zeiss zu glauben oder seine Ideale an christlichen Werten auszurichten, wie Nächstenliebe, Gewaltlosigkeit. Wenn im Neuen Testament von Glaube die Rede ist, geht es um das Einssein mit Christus, in Christus. So bringt es Paulus immer wieder auf den Punkt. Glauben ist nicht ein Nachmachen, sondern ein Einswerden. Als Christ repräsentiere ich Christus. Das ist Einheit, das ist Identität. Nachfolge Jesu heißt Einheit mit Jesus in Glaube und Gebet. Glaube und Gebet, das waren diese beiden Pole, die Jesus herausstellt, als die Jünger abends dann mit Jesus zusammensaßen und ausgewertet wurde, warum die Heilung bei den Jüngern nicht geklappt hat. Ihr konntet den Jungen nicht heilen und befreien, weil ihr es aus euch selber heraus gemacht habt, Kraft eurer eigenen Erfahrungen, die ihr vor einiger Zeit gemacht hattet. Doch Jesus sagt in der Auswertung, das habt ihr damals auch nur deswegen machen können, weil ich euch die Vollmacht gegeben habe, euch ausgesandt habe. Und ihr kamt ja wieder mit großer Begeisterung. Menschen sind gesund geworden, Dämonen sind ausgetrieben worden. Und das wolltet ihr so wiederholen und den kranken Sohn des Mannes heilen, von dem Einfluss des Bösen befreien. Seid frisch ans Werk gegangen, aber es hat nicht geklappt. Macht und Einfluss, das lag nicht noch so bei euch im Blut, sondern das bekommt ihr nur von mir. Wenn ihr nicht kleingläubig seid, wenn ihr betet und meine Kraft bittet. Mit Glaube und Gebet, meint Jesus, letztlich, ich mache es, nicht ihr. Und wenn ihr das begriffen habt, dann könnt ihr auch wieder Wunder vollbringen. Und da hat die Einfalt, eine Einfalt höherer Ordnung, ihren Platz. Ein ganz einfacher, kindlicher Glaube, der aber Gott übermenschlich viel zutraut. Eine solche einfältige, reife Persönlichkeit des Glaubens war der württembergische Pfarrer Johann Christoph Blumhardt im 19. Jahrhundert. Er errang aus seiner inneren Einheit mit Christus heraus Siege über Krankheiten, über finstere Mächte. Die meisten kennen von ihm nur diese eine Heilungsgeschichte mit der Gottliebin Dittus. Aber vor 3 Jahren haben wir in der Pietismuskommission Blumhardts Briefwechsel und Tagebücher publiziert, wo sich viele Berichte finden. Unter anderem auch der von einer Begegnung in Bad Boll. Das war dann schon also in der Zeit, wo er nicht mehr Pfarrer war, sondern sein Pfarramt niedergelegt hatte und ein Sanatorium eröffnet hatte, um Menschen durch Gebet und Seelsorge zu heilen. Und so berichtete ein französischer Kaufmann einem deutschen Pfarrer in der Postkutsche auf dem Weg nach Bad Boll, wie er einst durch Blumhardt von seiner Epilepsie geheilt wurde. Seit meiner Jugend bis zu meinem ersten Besuch in Boll habe ich an Fallsucht gelitten, sagte er dem Pfarrer. In der Sprechstunde schilderte ich Pfarrer Blumhardt mein Leiden und er antwortete ganz ruhig, Sie gesund machen, das geht über meine Kräfte. Aber wir wollen miteinander zu einem gehen, der das kann. Und ohne alle Umstände habe jetzt Herr Pfarrer dem Heiland mein Leid geklagt und um meine volle Heilung gebeten. Obgleich das Gebet nicht einfacher, ja nicht menschlicher habe gedacht werden können, sei wie ein Schauer durch meine Glieder gerieselt, der mich auf die Knie niedergeworfen habe vor der Majestät des gegenwärtigen Gottes, den ich zum ersten Mal in meinem Leben als einen persönlichen, gegenwärtigen Gott erfahren habe. Gesund bin ich von den Knien aufgestanden und seither, so berichtet er seinem Mitfahrenden, habe er nie wieder an diesen Anfällen gelitten. Was sich durch Blumhardts vielfältige Heilungsberichte, wie auch an der Stelle hier durchzieht, ist, was wir auch in unserem Predigtext vor Augen haben, dass körperliche Heilung kein singulärer Vorgang ist. Wo Kraft göttlicher Gegenwart Heil geschenkt wird, ist es meist nicht nur ein körperlicher Vorgang, sondern geht mit einer seelischen Heilung einher, mit Glaube, der geweckt wurde. In unserem Predigtext heilt Jesus den Sohn nicht sofort, so wie es sicher die Jünger zuerst planten und sich ans Werk gemacht hatten, sondern Jesus unterhält sich erstmal mit dem Vater und fragt nach seinem Glauben. Der schreit seinen Zwiespalt Jesus entgegen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also wollte ich damit sagen, ich vertraue dir als Person, aber ob du heilen kannst, da habe ich meine Zweifel, mein Unglauben. Aber immerhin, dieser schwache Glaube an einen starken Christus, das hat Jesus gereicht. Er heilte den kranken Sohn. Jesus heilt nicht gerade heraus, sondern nimmt mit dem Vater vorher Kontakt auf, nimmt ihn mit auf eine Reise ins Land des Glaubens, bis er einen Glauben vorfand, so groß wie ein Senfkorn. Heil und Unheil haben etwas mit Leib, Seele und Geist zu tun. Diese mittelalterlich anmutende Denkwelt von Besessenheit und Dämonismus, die uns im heutigen Predigtext entgegentritt, sagt, Leib und Seele gehören zusammen. Es gibt die Realität finsterer Mächte, wie Paulus mahnt im Epheserbrief, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ist Christsein keine Kirchenmitgliedschaft, sondern eine Lebensweise, von der göttliche Kraft ausgeht, indem wir im Glauben und im Gebet in Christus sind. Das heißt, ganz dicht an ihm dran. Nicht wir sind dabei, der Messias, der Erzengel Michael, so wie wir ihn auf den Gottesdienstblättchen zu sehen haben, der die Macht des Bösen bezwingt, sondern das ist Christus. Wir brauchen aber diese Einfalt, uns ganz unter ihn zu stellen. Aber das will auch gelernt sein. Menschen wie Blumhardt mussten das auch erst einmal lernen und darin wachsen und reifen. Durch Gebet und Gottes Wort immer wieder. Luther sagt, in die Taufe kriechen, den inneren Schweinehund überwinden, weltlich-irdische Denkhorizonte durch einen biblischen Realismus eintauschen und so aus Christi Erlösung immer wieder ganz neu geboren werden zu einer gereiften christlichen Persönlichkeit. Das sind die Autoritäten, die gebraucht werden, um der Realität des Bösen vollmächtig entgegentreten zu können. Gereifte christliche Persönlichkeiten, von denen eine göttliche Kraft ausgeht. Solche Persönlichkeiten, die in ihrer persönlichen Nachfolge leben. Ich habe da Menschen vor Augen, die nicht nur christliche Glaubensformeln gelernt haben und wiedergeben können, sondern in denen uns Christus selber begegnet, entgegentritt. In seiner Liebe, Güte, Demut, Freundlichkeit, Langmut und all den anderen Früchten des Heiligen Geistes, die über eine längere Zeit gewachsen und gereift sind. Ich habe da Menschen vor Augen, in denen mir kein Lehrling, Assistent oder Schüler entgegentritt, sondern Christus selbst. Gereifte christliche Persönlichkeiten, von denen eine göttliche Kraft ausgeht, auch in der alltäglichen Nachfolge, in der Familie und im Beruf, wo in der Familie nicht nur christliche Werte hochgehalten werden und eingefordert werden, sondern wo Ehrlichkeit und Vergebung gelebt wird, wo die eigene Passion für den Glauben und die Nachfolge Jesu einfach als Vorbild im Raum steht und andere einlädt, nachzufolgen, auch in Frage stellt, die anderen Familienmitglieder, aber nichts einfordert, sondern wachsen und reifen lässt. Wo in der Gemeinschaft mit Berufskollegen das christliche Zeugnis so natürlich und selbstverständlich ist, wie der von uns gelebte Glaube Teil unser Selbst ist und nichts Aufgesetztes, und ein reifer christlicher Charakter sich darin zeigt, dass andere darauf bauen können, die Suche des eigenen Vorteils, das Schlechtreden über andere, das Zuschlagen im Erreichen von Machtpositionen, der vordergründige Griff nach dem schnellen Geld, das ist bei ihr oder bei ihm nicht zu finden. Kein christlicher Lehrling oder Assistent, sondern gereifte christliche Persönlichkeiten, von denen eine göttliche Kraft ausgeht. Dann drittens auch in der Nachfolge für den Dienst für Gott und die Gemeinde. Den Zauberlehrling spielen wollen, gesehen werden, etwas bewegen wollen, etwas realisieren, ein Projekt und sich selber verwirklichen wollen, den Rang vor anderen bekommen, beleidigt sein, wenn mein Name nicht vorkam, weil ich nicht gesehen wurde, sich empfindlich zurückziehen, weil man entsetzt ist von anderen, vor allem von Menschen. Jesus sagt, diese Art fährt nicht aus, denn durch Beten und Fasten. Hier hat der geistliche Dienst seine riesigen Versuchungen und es trennt sich Spreu vom Weizen. Durch Beten und Fasten meint ernsthaftes Beten, durch das Gehen zum Kreuze Christi, durch das sich Bergen ganz in ihm, um mit ihm eins zu sein. Nicht ich, Herr, nicht ich, sondern du sollst groß werden. Liebe Geschwister, gereifte christliche Persönlichkeiten, von denen die Kraft Gottes ausgeht, da habe ich Menschen vor Augen, die bei ihm angekommen sind und die weggekommen sind von den Menschen. Von den Menschen und ihren Urteilen, ihrem Lob, auch ihren Fehlern und Kanten, an denen man sich durchaus reiben kann. Menschen, deren Dienst mehr und mehr Christus zum Leuchten bringt und auch darin seine Erfüllung findet. Die sich durchaus auch selbst verwirklichen, indem sie ihre Gaben entdeckt haben, aber der Glaube und die Liebe zu Jesus diese natürlichen Gaben so ausgefüllt haben, dass man mit ganzer authentischer Persönlichkeit in der Nachfolge steht und in ihrem Tun Christus selbst erkennen lassen und nicht einen Schauspieler oder Selbstdarsteller. Liebe Geschwister, unser Predigttext hat uns vor Augen geführt, was es heißt, Glauben zu lernen. Glaube ist eine Verbundenheit mit Gott, ein Angeschlossensein an den Stromkreis Gottes, der Energie liefert. Energie, die man greifen kann und die man weitergeben kann. Für die Jünger Jesu heißt Glauben in unserem Text lernen, auf Gott zu vertrauen, nicht auf das eigene Handwerkszeug, weil Gott weiter denkt und weiter hinaus will als unsere vordergründigen Hilfsprogramme reichen. Jesus hatte nicht nur den Sohn im Blick, sondern führt auch den Vater zum Glauben. Glaube heißt nicht, ein christlicher Lehrling oder Assistent zu sein, sondern eine gereifte christliche Persönlichkeit, von der eine göttliche Kraft ausgeht. Gott segne uns so, Glauben zu lernen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.